Jesus war ein begnadeter Geschichtenerzähler. Tauchen wir zusammen mit seinen Zuhörern in diese Geschichte ein. Als wäre es kein Gleichnis, sondern Realität. Denn Gleichnisse handeln von der Realität. Nebst den Jüngern waren unter der Zuhörerschaft Jesu auch Pharisäer, die Tradition, Moral und Treue hielten und sich maßlos über diesen neuen Prediger ärgerten, weil er sich auch den Sündern der Gesellschaft zuwandte. Sie repräsentieren den älteren Sohn in unserem Gleichnis. Es hörten immer auch sogenannt Gottlose zu, wenn Jesus sprach. Darunter waren zum Beispiel die Zolleinnehmer, die sich ohne Skrupel bereicherten und sich all das leisteten, was sie wollten. Sie fühlten sich von Jesus in eigentümlicher Weise angezogen. Sie repräsentieren den jüngeren Sohn in unserem Gleichnis. Mit dieser Geschichte will Jesus alle auffordern, ihre Haltung zu überdenken. Und er will uns in die alles menschliche Denken übersteigende Liebe Gottes begreiflich machen. Bevor ich auf dieses Familiendrama eingehe, beleuchte ich mit ein paar Worten zuerst die Charaktere der drei Protagonisten, den Vater, den jüngeren Sohn und den älteren Sohn. Der Vater ist ein Bild für Gott in seiner allumfassenden Liebe und seiner Souveränität, die unser menschliches Denken absolut übersteigt. Er ist der liebende und gütige Vater, der seinen Kindern Freiheit gibt. Der Vater, der loslässt und sich doch nach seinen Kindern sehnt. Der großzügige Vater, hören wir mit den Ohren der damaligen Zuhörerschaft, um das verlangte Erbe zu teilen, hieß das in der damaligen Gesellschaft nämlich, dass er vermutlich circa ein Drittel seines Landes verkaufen musste, um das Erbe für den jüngeren Sohn flüssig zu machen. Somit gab er ihm auch den Ertrag ab, von dem der Vater bis zu seinem Tod hätte leben müssen. Das war eine undenkbare Tat. Statt den Sohn mit Schimpf und Schande wegen der Erbforderung wegzujagen, reißt der Vater sein Leben in Stücke aus Liebe zu seinem Sohn. Er ist auch der wartende Vater, der die Hoffnung nie aufgibt. Sein ganzes Verhalten ist Liebe. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Er ist auch der Vater, der sich übersprudelnd freuen und feiern kann. Und der Vater, der niemanden vergisst, auch nicht den draußen stehenden Sohn. Er ist ein Vater, der völlig verzeiht und nicht mehr an das Vergangene denkt. Der jüngere Sohn repräsentiert den Menschen, der eigene Wege geht, nicht nach der Meinung anderer fragt und am Ende einsieht, dass er kapitulieren muss. Er kehrt um und will ein neues Leben mit Gott beginnen. Es heißt, er zog fort in ein fernes Land. Damals bedeutete das ein Bruch mit der Tradition, in der er erzogen und aufgewachsen war. Sein Weggang wurde eventuell als hartherzige Ablehnung des Elternhauses und der Gesellschaft verstanden. Es war schlicht ungehörig und empörend, dass er sein Erbe vorzeitig verlangte. Sowas tat niemand, ja, es kam einem Todesurteil über den Vater gleich. Solange dieser lebte, war das Erbe kein Thema, schlicht und einfach unantastbar. Dieser Sohn war total egoistisch. Er wählte ohne Skrupel seine Freiheit. Erst in der Not erinnert er sich an sein Vaterhaus. Da kommt vielleicht seine Erziehung zum Vorschein. Einfach zurückgehen geht nicht. entschuldigen und sich, wenn überhaupt, ganz demütig unten einordnen, das wäre vielleicht eine Option. Eigentlich macht er eine klare Bekehrung durch. Selbsterkenntnis, Reue, klarer Entschluss zur Umkehr zum Vater, ohne Beschönigung, dass er gescheitert ist. Schauen wir uns noch den älteren Sohn an. Er repräsentiert den Menschen, der brav den Weg geht, der von ihm erwartet wird. Er fühlt sich dabei gut und gerecht, ja, er strotzt vor Selbstgerechtigkeit und hat kein Bewusstsein, dass auch er in seiner Haltung verloren ist. Er sieht sich als höchst pflichtbewusst, fleißig, aufopfernd, perfekt, der ständig Gebende, der Fehlerlose, der Gute, der Gerechte, ja, der, der eine Belohnung zugute hätte. Aber er ist im Grunde eifersüchtig, findet das Vorgehen des Vaters maßlos ungerecht. Er ist verärgert über den Bruder, der tut und lässt, was ihm passt, der die Frechheit hatte, den Vater auszunehmen, der sich all das erlaubt, was er vielleicht tief im Herzen auch einmal möchte, ein ausschweifendes Leben führen ohne schlechtes Gewissen. Aber seine Wohlanständigkeit steht ihm im Weg. Er ist ohne Einsicht für seine Verlorenheit. Ihm fehlt sowohl die Liebe zum Vater wie auch zum Bruder. Ich habe nun den Vater und die beiden Söhne, die ja übrigens wirklich auch für Töchter stehen können, in ihrer Art und Denkweise mit knappen Worten etwas skizziert. Jesus stellt anhand der beiden Brüder zwei grundlegende Wege dar, wie Menschen Glück und Erfüllung finden. Oder besser gesagt suchen. Der eine Typus wählt den Weg der Selbsterkenntnis. Der andere Typus wählt den Weg der moralischen Anpassung. Jeder der beiden Wege ist wie eine Linse oder Denkweise, die die ganze Sicht des Lebens einfärbt und das Verständnis aller Dinge prägt. Jeder dieser beiden Wege dient dazu, für sich persönlich Sinn und Bestätigung zu finden, mit den Fragen dieser Welt klarzukommen und Recht von Unrecht zu unterscheiden. Der jüngere Bruder repräsentiert den Selbstentdecker, der das selbst verwirklicht. Heute ist dieser Typ Mensch übrigens wohl viel weiter verbreitet als damals zur Zeit Jesu, wo man noch stark in den Traditionen lebte. Unsere westliche Gesellschaft ist zwischen diesen beiden, Polen gespalten. Kritisiert man den einen Weg, wird man unweigerlich in die Schublade des anderen Weges gesteckt. Die moralisch Angepassten sagen, die Leute, die nur an sich selber denken, sind das große Problem dieser Welt. Wir, die moralisch Rechtschaffenen, sind die Lösung. Die Selbstentdecker hingegen sagen, diese Frömmler und Weltverbesserer behaupten, die Wahrheit gepachtet zu haben. Deshalb sind sie das große Problem dieser Welt. Wir, die Fortschrittlichen, sind die Lösung. Jede Seite schiebt den schwarzen Peter der anderen Seite zu und niemand merkt, dass wir allesamt ein Problem haben. Ob du dich jetzt eher dem einen oder anderen Typus zuordnest, spielt eigentlich keine Rolle. Denn das Gleichnis zeigt uns, dass beide Einstellungen schlussendlich vor dem himmlischen Vater nicht bestehen können. Die einzige Alternative, aus diesem Schlamassel rauszukommen, ist Demut. Das heißt die Einsicht, dass man sowohl als älterer Sohn als auch als jüngerer Sohn die Erlösung braucht und zum Vaterherz zurückkehren muss. Am Anfang der Geschichte ist der Vater der Schweigende, der dem Sohn gibt, was er von ihm verlangt. Wir lesen nichts von Ermahnungen, die er ihm auf den Weg mitgegeben hätte. Er lässt seinem Sohn die Freiheit. Er lässt ihn ziehen. Auch uns gibt Gott alle Freiheit, unser Leben so zu gestalten, wie wir möchten. Merkwürdig ist einfach, dass der Mensch meist erst nach Gott fragt, wenn er in Not ist. So ging es dem jüngeren Sohn. Durch Bitten und Betteln bekam er den Job eines Schweinehirten. Für einen Juden war das die allerunwürdigste Arbeit, die man sich denken konnte. Nicht einmal vom Schweinefutter durfte er sich nehmen. Tiefer sinken geht gar nicht mehr. Es ging ihm im wahrsten Sinne des Wortes sauschlecht. Die Sehnsucht und das Heimweh nach dem Vaterhaus lassen ihn einen Entschluss fassen. Ich will heim. Es tut mir leid, dass ich das Vermögen des Vaters verprasst habe. Ich will mich unterordnen, entschuldigen, Hauptsache zurück zum Vater. Und er legt sich genau zurecht, was er sagen will. Dieser Sohn hat erfasst, dass man immer heimkehren kann zum himmlischen Vater. Und dann erfährt er in der Nähe des Elternhauses, dass der Vater schon lange auf ihn gewartet hat, dass dessen Liebe zu ihm nie erloschen ist. Ja, dieser eilt ihm sogar entgegen. Ein echter Patriarch der damaligen Zeit wäre dem Sohn sicher nicht entgegengeeilt. Er hätte bestenfalls würdevoll an der Türe gewartet und erst mal zugehört, was der arme Sünder zu sagen hat. Und welch eine Rollenverteilung! Nicht der heimkehrende Sohn fällt dem Vater um den Hals in seinem Elend. Nein, der Vater ist der Aktive, der Liebende, der herzliches Erbarmen mit seinem inzwischen randständigen, verdreckten Sohn hat, der sich in zerschlissenen, stinkenden Kleidern daherschleppt. Er küsst ihn, als wäre das Verhältnis nie getrübt gewesen. Welch ein Jammer, wenn wir bedenken, wie er mit wehenden Fahnen von dannen zog und nun so elendiglich heimkehrt. Dieser wortlose Liebeempfang vom Vater ist einfach zu viel der Güte und Freundlichkeit. All das, was der Sohn sagen wollte, dass er nur noch Tagelöhner sein wolle, kann er gar nicht mehr aussprechen. Der väterliche Empfang ist zu überwältigend. Merken wir uns, in dieser Szene sah der Vater das ehrliche Herz seines Kindes, das um Vergebung bitten wollte. Und er ließ ihn kaum ausreden. Er ließ ihm sofort ein vornehmes Gewand geben, weg mit der Bettlerkleidung. Und ließ ihm einen Ring an den Finger geben und Schuhe an die Füße. In einer Auslegung habe ich gelesen, was diese äußeren Wohltaten geistlich bedeuten könnten. Es sei ein dreifacher Beweis für die Wiedereinsetzung in den Stand des Kindes Gottes. Der Ausleger sieht in dem Kleid die Gerechtigkeit Gottes, im Ring das Siegel des Heiligen Geistes und in den Schuhen die Fähigkeit, auf Gottes Wegen zu gehen. Und das gemästete Kalb, das nun aufgetischt werden soll, ist ein Zeichen dafür, dass es etwas Riesengroßes zu feiern gibt. Mich beeindrucken an dieser Szene das Heimweh und die Sehnsucht nach dem Vater. Genau auf diese Haltung wartet Gott auch bei dir und mir. Er möge uns allen immer wieder Selbsterkenntnis schenken, damit wir bereit werden, ihn um Vergebung zu bitten. Er wartet schon an der Tür auf uns. Bei uns daheim hängt dieses Bild von Rudolf Mierer. Es ist das Rote. Mit dem Titel erkenne dich selbst. Ist das nicht? Muss ich es am Ende noch beschreiben? Hast du es? Ja. Ganz klein sieht man unten im Bild geschrieben, erkenne dich selbst. Und ich merke, dass diese Selbsterkenntnis gar nicht so einfach ist. Oft sehen andere viel besser, wer ich eigentlich bin. Wir lassen es nachher stehen. Es geht um erkenne dich selbst. Falls wir uns eher nicht mit dem jüngeren Bruder identifizieren können, so vielleicht mit dem älteren. Hören wir nochmals gut hin. Dieser kommt müde und abgearbeitet vom Feld nach Hause und ist überrascht, als er Musik, Tanz und Feststimmung hört. Er weiß doch sonst alles, was auf dem Gut läuft. Natürlich wird er sofort skeptisch. Was ist da los? Warum wurde er nicht informiert? Er fragt den nächstbesten Diener. Dieser sagt ihm, dein Bruder ist heimgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er so glücklich ist, dass er ihn wieder gesund hat. Versetzen wir uns einmal in diesen älteren Sohn. Sein kleiner Bruder hat sich alles erlaubt, unverschämt sein Erbe gefordert, dieses verprasst, sich in der Welt vergnügt, sich über allen Anstand hinweggesetzt und jetzt kommt er heim und man behandelt ihn wie ein Königskind. Aus menschlicher Sicht ist das empörend ungerecht. Eigentlich können wir die Reaktion des älteren Bruders absolut verstehen. Und das vermutlich aus dem gleichen Grund wie er. Er denkt, ich war immer korrekt, brav, treu, fleißig, ehrlich, bescheiden, habe nie etwas gefordert. Dies wirft er so auch dem Vater an den Kopf, als dieser kommt und ihn zum Fest einladen will. Jesus kennt das Herz des Menschen, seinen Stolz, seine Härte, sein falsches Bild von sich selbst. Nämlich die Erwartung, dass man deswegen bei Gott einen Lohn zugute hat. Der ältere Sohn in unserer Geschichte geht noch weiter. Irgendwie stürzt mir das ab. Ich habe jetzt das abgenommen. Entschuldigung.
Ich halte noch die Provision.
Der ältere Sohn in unserer Geschichte geht noch weiter. Mit trotzigen, bitteren Worten enthüllt er die Gesinnung seines Herzens. Ich habe noch nie ein Gebot übertreten. Damit spätestens verrät er sich. Er ist blind für sich selbst. Er ist empört über die Ungerechtigkeit des Vaters gegenüber seinen beiden Söhnen. Er ist ein Arbeitstier. Sein Leben war Mühe und Last. Das drückt er aus in dem Satz, ich diente dir so viele Jahre, doch kein einziges Mal hast du mir auch nur ein Ziegenböcklein geschlachtet. Welch ein Vorwurf an den liebenden Vater. Und dieser wird nicht etwa wütend ob diesem Anwurf. Der Vater ist sich seines Handelns absolut sicher. Voller Liebe ignoriert er die bitteren Vorwürfe seines Sohnes und sagt, mein Kind, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mir ist, ist auch dir. Dieser Sohn erwartet etwas von dem Vater, das er eigentlich schon lange hat. Völlige Freiheit. Des Vaters Großzügigkeit gilt auch ihm. Doch seine Korrektheit, sein Leistungsdenken, seine Verbissenheit des Gutseinmüssens stehen ihm im Weg. Am liebsten würde man zu ihm sagen, entspanne dich mal. Nimm das längst vor dir liegende Angebot des Vaters doch an. Du machst dir selber so viel Druck. All das hat niemand von dir verlangt. Doch leider sieht dieser Sohn das nicht. Er setzt seinen Bruder noch herab, indem er ihn nicht mal Bruder nennt, sondern nur dieser, und haut noch eins obendrauf mit den Dirnen. Er ist selbstgerecht und widerspenstig und will mit diesem im Haus sicher nicht feiern. Wir sehen, dass er mit seiner Ehrbarkeit genauso verloren ist wie sein Bruder. Noch mehr, er verharrt in der Verlorenheit, während der Jüngere bereits umgekehrt ist. Er, der ältere Bruder, hätte jetzt Gelegenheit, alle Bitternis über Bord zu werfen und das, was ihm hier angeboten wird, auch anzunehmen. Er dürfte alle bitteren Gedanken abwerfen, feiern, essen, trinken, tanzen, fröhlich sein. Ob er sich letztlich erweichen ließ, wissen wir nicht. Jesus lässt das offen. Er zeichnet aber mit ihm ein Bild eines Menschen, der eingeladen ist. Ich finde, dieses Gleichnis ist uns auch eine Lehre zur Souveränität und Majestät Gottes. Er lädt uns ein, alle. Er möchte mit uns Festfreude teilen. Er muss uns aber keine Rechenschaft über sein Handeln ablegen. Denn er ist Gott und Vater. Er ist Gott gegenüber allen Menschen, aber ohne Weichlichkeit und Schwäche, sondern einfach, weil er himmelhoch über alle menschliche Kleinlichkeit und Bosheit erhaben ist. Ob wir der Einladung des Vaters folgen wollen oder nicht, hängt wohl letztlich davon ab, ob wir unseres Herzens Härtigkeit erkennen und einsehen, dass wir genauso Vergebung nötig haben wie alle anderen. Wie viele familiäre Spannungen könnten sich lösen, wenn all die Korrekten und Selbstgerechten sich vom Vater einladen ließen, sich ins Fest hineinbegeben und mitfeiern würden. Jesus will uns mit diesem Gleichnis zum Mitfeiern und Mitfreuen bewegen. Auch dann, wenn Menschen mit am Tisch sitzen, die wir mit unseren menschlichen Augen als unwürdige Gäste ansehen, ja, die es in unseren Augen nicht verdient haben. Dann heißt es, Blick auf mich selber richten. Statt Hochmut und Selbstgerechtigkeit möchte Jesus gerne beschämte und dankbare Freude sehen. Denn in Römer 3, Vers 23 steht, siehe, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Amen.